Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Mit Journalist und Segler Tim Kruse. Er spricht mit Menschen, die den Wind kennen, die Verantwortung tragen und echte Geschichten erzählen. Segeln für die Ohren. Jeden Freitag neu.
Lennart Burke und Melvin Fink sind als jüngste deutsche Zweihandcrew in ein Globe 40-Projekt gestartet, das für viele schon in der Planung irgendwie zu groß klang und dann erst recht auf See. Mit richtig Druck auf dem Kessel, langen Etappen, harten Entscheidungen, Rückschlägen, Mastschäden, einem tollen Comeback, also alles dabei, was man braucht oder auch nicht braucht, wenn man beweisen will, dass Seebeine und Nehmerqualitäten zwar sehr verschiedene, aber ziemlich nützliche Dinge sind. Jungs, ich freue mich sehr, dass ihr in diesem Podcast seid. Ich weiß, was ihr hinter euch habt. Deshalb bin ich umso dankbarer und muss erstmal fragen, wie geht's euch nach dieser krassen Zeit, Lennart?
Oh, also ich bin noch ein bisschen erschöpft tatsächlich, geflasht von der Ankunft, es jetzt geschafft zu haben. Und ja, wie ich vorhin ja auch schon vor Aufnahme gesagt habe, irgendwie kribbelt es schon wieder und das macht mir Angst. Denn es war, wie du sagtest, nicht immer einfach. Wir hatten viele Höhen und Tiefen. Man hat sich mehr als nur ein oder zweimal gefragt, was man hier überhaupt macht und einem geschworen, dass man es nie wieder macht. Und nun ist man an Land und vergisst den ganzen Scheiß wieder. Das ist verrückt. Also, ja. Also es ist noch ein kleines emotionales Karussell, kleines Chaos. Und ich bin, ja, freue mich auf zurückkommen nach Deutschland.
Melvin, bei dir?
Mir geht's ähnlich. Ich bin auch noch ein bisschen erschöpft. Ganz erholt sind wir noch nicht oder bin ich noch nicht. War eine ganz schön harte Tour jetzt. Und auch die gesamten letzten 8 Monate waren extrem hart. Da muss man jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen. Aber ja, das Kribbeln ist da. Erst recht mit unserem Ergebnis, was wir gefahren haben. So, wir sind sehr gut gesegelt, hatten aber natürlich unseren kleinen Schaden unterwegs. Und uns fehlt quasi noch die Weltumsegelung, die komplette. Ja. Deswegen ist das Kribbeln extrem.
Ja, damit sagt ihr ja auch schon, 2028 wollt ihr auf jeden Fall wieder dabei sein. Aber wir rekapitulieren erstmal, was alles passiert ist. Ja, und ich würde sagen, lass uns einfach einsteigen bei dem Super-GAU, als ihr den Mastschaden hattet. Melvin, erzähl, was passiert ist und wie ihr darauf reagiert habt.
Ja, das war eine harte Nummer. Wir waren, glaube ich, seit einer Woche im Rennen von der dritten Etappe der Globe 40. Es ging von La Réunion im Indischen Ozean nach Sydney in Australien.
Ist ja auch mal ein Riemen, ne?
Ja, war eine ordentliche Strecke. Also ich weiß gar nicht, ich glaube 5.500 Meilen waren angesetzt für die Tour. Und wir hatten eine Woche lang sehr wechselhafte Bedingungen, sehr leichtwindig und mussten uns in Süden kämpfen. Und dann nach einer Woche waren wir endlich im Wind angekommen, sind im Südmeer angekommen, fast schon. Also ich glaube, wir waren kurz vorm 40. Breitengrad.
Wow. Roaring 40s.
Die Roaring 40s. Und hatten dann endlich Wind, so wie wir uns den vorgestellt haben. Downwind-Bedingungen, ordentlich Druck, also über 20 Knoten Wind. Perfekte Bedingungen für unser Schiff. Konnten endlich Gas geben. Zu dem Zeitpunkt waren wir gut in dritter Position, hatten irgendwie 20 Meilen zum ersten und den zweiten. Und hatten dann unsere erste ordentliche Nacht, wo es groß ordentlich zur Sache ging, mit über 20 Knoten Bootspeed, gut 25 Knoten Wind. Zum Morgen hin nahm der Wind dann wieder ab auf irgendwie 20 Knoten Wind, hatten noch eine gute Welle. Lennart hat sich schlafen gelegt, um sich ein bisschen auszuruhen. Und dann nach nicht mal einer halben Stunde hat es geknallt an Bord. Gab einen ordentlichen Knall. Ich bin sofort aufgesprungen. Ich saß zu dem Zeitpunkt gerade unter unserer Cap. Wir haben so ein halb überdachtes Cockpit und habe nach oben geguckt, weil es kam irgendwie von oben. Und dann habe ich es auch schon gesehen, dass unsere D2-Wante runterbaumelte. Mein erster Gedanke war, okay, Wante gerissen, kann mal passieren. Hab das Boot abgefallen, hab Lennart geweckt, wir haben die Segel geborgen, also Großsegel gerefft, Fock weggerollt, um irgendwie die Last rauszunehmen und zu überlegen, was ist da passiert und was können wir machen, um es zu reparieren. Zu dem Zeitpunkt dachten wir, ja gut, Wante weg, kann man sich was ausdenken. Und dann umso mehr wir darüber nachgedacht haben, kam immer mehr zum Schluss, es kann nicht sein, Wand kann nicht gerissen sein, das ist Quatsch. So, die Wante hing ja runter und die war voll intakt und keine Korrosion, Mix, war alles in Ordnung. Und dann haben wir ziemlich schnell herausgefunden, dass nicht nur die Wante raus ist, sondern die ganze Spreader-Bar, also das Verbindungsstück, was Saarling und Mast miteinander verbindet, gebrochen ist und unsere obere Saarling nur noch durch den Druck der Oberwanden an den Mast gedrückt wurde. Und das hat die Situation dann gravierend verändert.
Und Lennart, ihr habt dann auch gesehen, also sowas kannst du natürlich dann draußen nicht schweißen oder sonst irgendwas machen, auch nicht nieten. Das hält alles nicht. Aber klar, ihr müsst zurückfahren, ne?
Ja, genau. Also uns war dann glasklar, dass unser Mast ziemlich instabil ist, dass er vielleicht auch jeden Moment brechen kann. Mhm. Wir sind keine Mastenbauer oder Konstrukteure von Masten. Deswegen wussten wir auch nicht mal, inwieweit wir den Mast jetzt belasten können. Und Marvin hatte eingangs ja gesagt, dass wir angekommen sind im Südmeer, wo ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen kommt und die Stürme sich sozusagen im Tagestakt abwechseln. Also war für uns erste Devise ab nach Norden. Nicht lange jetzt noch Pläne schmieden, sondern erstmal abdrehen nach Norden, in Sicherheit kommen. Weil wenn wir dann in Sturm gelangen und das Boot auch noch irgendwie sich auf die Seite legt und der Mast irgendwie aufs Wasser knallt und dann wegbricht, dann sind wir wirklich richtig aufgeschmissen, weil das nächste Land war 1500 Meilen entfernt ungefähr.
Die Antarktis dann?
Nee, es war tatsächlich sogar noch La Réunion.
Ah, okay.
Ich glaube, wir hatten 2000 oder 2500 Meilen nach Australien und 1400, 1500 Meilen nach La Réunion.
Ich weiß nicht, wie weit die Antarktis weg war, hätte näher sein können, aber in die Richtung haben wir nicht gemessen.
Ja, da willst du auch nicht hin, ne?
Ich gehe von Zivilisationen aus. Ja. Kerguelen war auch nicht weit weg und es gab noch zwei kleine Inseln, die nur 200 Meilen entfernt waren, wo man uns auch empfohlen hat, vielleicht hinzusegeln. Dann haben wir aber mitbekommen, dass es da keinen Hafen gibt und gar nichts. Wir hätten dann nur ankern können und Diesel bunkern, aber Diesel war jetzt echt unser kleinstes Problem.
Ja.
Und auf dem Weg zurück nach Norden haben wir uns einen Plan gemacht. Können wir das direkt noch fixieren? Was ist der nächste sichere Hafen? Was ist die sicherste Route? Der kürzeste Weg ist ja nicht immer auch der schnellste und sicherste. Aber tatsächlich war es dann doch La Réunion, weil je weiter wir in Norden kamen, desto ruhiger wurde das Wetter. Ja, nach Sydney war auch noch ein kleines No-Go, weil wir wussten, dass Australien schon so für uns als Deutsche das andere Ende der Welt ist. Ein komplett anderes Land, andere Sitten, andere Menschen, andere Währung, Flugverbindungen deutlich schlechter. Mhm. La Réunion ist ja quasi Frankreich. Und dann, ja, wenn man eins und eins zusammengezählt hat, ich glaube, wir haben fast 24 Stunden gebraucht, um es nochmal zu betonen, haben wir uns dann für La Réunion entschieden, weil das vertretbarste Ziel war, was wir einschlagen konnten.
Wie ging es euch da psychisch?
Es war ziemlich hart. Wir haben die ganze Zeit auf jeden Fall versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren. Das war nicht ganz so einfach. Wir haben aber versucht, die ganze Situation sehr objektiv zu betrachten und zu sagen, was haben wir für Optionen? Es geht ja teilweise, ging ja auch zum Teil darum, dass es wirklich um Sicherheit geht. Und da für den besten Weg zu finden. Ja, wir haben viel diskutiert, viele Argumente rausgeschrieben. Wir haben uns wirklich Checklisten geschrieben und überlegt, okay, wie kann das machen? Und dadurch sind wir da ganz gut durchgekommen. Und wir haben so ein bisschen reagiert und in der Situation gelebt. Ich fand es extrem hart, der Tag, bevor wir angekommen sind auf Réunion, wo ich alles so in Frage gestellt habe und überlegt habe, war das jetzt das Schlauste? Hätten wir nicht was anderes machen können? Haben wir vielleicht zu wenig gekämpft? Jetzt im Nachhinein haben sich diese ganzen Zweifel wieder aufgelöst und ich bin überglücklich darüber, dass wir es genau so gemacht haben. Mhm. Aber wenn du so kurz vor dem Ankommen bist, da wo du gestartet bist, was du da nicht geplant hast, schrecklich, genau.
Schrecklich,
und
ja.
Die anderen sind genau an dem Tag, wo wir in Réunion angekommen sind, in Australien angekommen und wir wären auch an diesem Tag dort angekommen. Mhm. Deswegen glaube ich, die Kombination aus dem allen.
Ja, das tut unfassbar weh.
Aus dem allen tat ganz schön weh und hat mich irgendwie ganz viel zweifeln lassen. Aber jetzt im Nachhinein bin ich mit der Situation extrem zufrieden und es war alles richtig.
Habt ihr rausgekriegt, wie es zu dem Schaden kommen konnte? War es einfach nur ein Materialschaden, so ein falsches Teil?
Bis heute noch nicht richtig, ne? Ich weiß nicht, Melvin war vor Ort, als der Gutachter da war.
Genau, wir haben ein bisschen was rausgefunden und gehen von Lufteinschlüssen im Material aus. Aber tatsächlich ist das Teil gerade noch bei einem Röntgen, jetzt gerade geröntgt noch und wir wollen halt damit Klarheit schaffen. Am Ende kannst du es nie genau sagen, weil das Teil ist ja auch 2 Wochen lang als gebrochenes, belastetes Teil noch mit uns gesegelt. So, wer weiß, was da noch passiert ist. Aber trotzdem würden wir ganz gerne noch ein bisschen was dazu erfahren.
Klar. Was ich ganz bewundernswert finde, ihr habt gesagt, nee, wir machen weiter. Klar, seid ihr jetzt außer Wertung, ne? Weil ihr habt jetzt Australien einfach nicht erreicht, aber ihr sagt, nee, wir bauen dieses Boot wieder zusammen und machen dann eben in der nächsten Etappe weiter. Und das habt ihr dann auch geschafft. Also ihr habt eine Etappe dann auslassen müssen, aber dann habt ihr es geschafft. Wie fühlte sich das für euch an? Wart ihr dann irgendwann dann doch wieder so richtig im Rennmodus drin, dass ihr so gesagt habt, nee, komm, scheiß auf alles, wir ballern das Ding hier zu Ende?
Wir waren unheimlich dankbar, dass wir überhaupt die Gelegenheit bekommen, konnten und diese Lücke gesehen haben, wieder einzusteigen ins Rennen, auch wenn es nur eine Etappe war, war es uns unheimlich wichtig, das Rennen damit abschließen zu können, es war halt die letzte Etappe und nicht mittendrin einfach abzubrechen und weg zu sein und allen anderen Schiffen auch ins Ziel zu kommen, ist auch ja so mental sehr, sehr wichtig und wir wollten auch unbedingt nochmal zeigen, was wir können. Auch wenn die letzte Etappe ja genau, wir konnten ja nochmal richtig Gas geben und alles aus uns rausholen und das war uns auch extrem wichtig, weil die Weltumsegelung sollte für uns ja auch nicht nur einen Traum erfüllen, sondern uns als Segler nochmal neu profilieren und eine neue Ecke stellen. So, das konnten wir jetzt zum Teil nochmal beweisen und zeigen, dass wir den Ehrgeiz haben, dass wir den Biss haben und uns nicht so schnell unterkriegen lassen. Und es geht ja auch nicht nur um die Welt segeln, sondern auch um all das, was so dazugehört, um die Welt, also um die Welt zu segeln. Also diesen Biss, dieses Never Give Up, durch die Stürme kämpfen, Hochs und Tiefs und alles drum und dran.
Als ihr dann in Lorient angekommen seid, war dann dieses Gefühl, scheiße, wir sind gescheitert, war das komplett weg?
Nee, tatsächlich war es nicht weg. Also ich hatte schon immer so ein blödes Gefühl, als die ganzen anderen angekommen sind und die haben ihre Weltumsegelung beendet und wir nicht, ne?
Ja, ja, ja.
Also das ist immer schon mitgefahren, auch in Recife als vorm Start, wenn man da, zum Beispiel waren wir bei der Siegerehrung von der Etappe, die wir nicht mitgesegelt sind. Und dann hörst du die ganzen Geschichten von den anderen Seglern und was die alles erlebt haben und was das für krasse Touren waren, die gefahren sind. Und wir quasi, ich habe mir gedacht, so ja gut, ich habe jetzt hier gerade gar nichts zu melden. Ich habe hier eine kleine Überführung über den Atlantik im Passat gemacht, in Badehose, und die anderen Jungs sind gerade ums Kap Horn gesegelt. Ne? Hätte ich auch gerne gemacht. Aber dann muss man sich halt einfach ein bisschen seine Situation klar machen und sich darüber freuen, dass man überhaupt da ist, wo man jetzt gerade ist, und den Hut vor den anderen ziehen und happy damit zu sein, dass wir es wieder geschafft haben, da zu sein. Damit hat auch keiner gerechnet und es waren alle super, super glücklich, dass wir wieder dabei waren. Das war ein tolles Gefühl. Aber natürlich hätten wir gerne das Gesamtkonstrukt erlebt, ne?
Ja, aber vielleicht ist es im Ende, ich meine, ihr könnt es nicht ändern, aber am Ende ist es jetzt so, ihr macht es halt beim nächsten Mal oder probiert es und dann vielleicht mit noch mehr Ehrgeiz. So ein bisschen wie die Bayern, die ganz unglücklich 2012 ein Champions-League-Finale verloren haben, um dann 2013 halt zu gewinnen. Ja, in die Richtung, wenn dann hast du noch mehr Power in dir. Vielleicht geht es in die Richtung.
Ja, definitiv.
Jetzt erst
genau, die Motivation ist riesig und wir haben extrem viel gelernt und wissen, was wir auch besser machen können. Zum Beispiel nicht nur 4 Monate Vorbereitungszeit zu haben. Tatsächlich, was mich sehr glücklich schätzt, ist, dass diese Vorbereitungszeit nichts damit zu tun hatte mit unserem Ausscheiden.
Ja.
So, es hätte ja auch sein können, dass wir uns nicht anständig hätten vorbereiten können. Aber so ein großer Step wird schon sein, sich besser vorzubereiten, länger vorzubereiten und mehr Ruhe da drin zu haben. Weil für uns war es mental auch sehr hart, diese ganze, alles ging Schlag auf Schlag, es ging Segeln, Boot bauen, Sponsoren, dann wieder Segeln, Firma, so, das war schon auch ein sehr, sehr aktiver Cocktail, mit dem man umgehen müsste. Aber wir wollen es nicht missen.
Das war
schon cool.
Jetzt seid ihr in Lorient und da ist natürlich auch was los, ne? Also da rennt zum Beispiel, hast du mir eben erzählt, Lennart, rennt Boris Herrmann rum und hat dich dann gerade jetzt auf einen kleinen Turn eingeladen, finde ich auch lustig.
Ja, tatsächlich. Wir sind hier im Mac alles Hochseesegelns und Melvin und ich sind hier schon aktiv seit, glaube ich, 6 oder 7 Jahren mittlerweile und kennen dadurch auch viele Leute, unter anderem natürlich auch Boris. Und tatsächlich ist er mir jetzt über den Weg gelaufen mit Will Harris, mit seinem Co-Skipper, und hat mich morgen früh zum GC32 Segeln eingeladen. Das ist natürlich eine tolle Chance. Weiß Melvin auch noch gar nicht.
Wirklich krass, Melvin auch voll neidisch. Quasi.
Das ist natürlich eine geile Chance, sich hier noch weiter zu vernetzen, eine Erfahrung zu sammeln und einfach ein bisschen Spaß zu haben, das Leben hier zu genießen, bevor es dann wieder zurück nach Deutschland geht.
Jetzt seid ihr noch eine Woche, glaube ich, in Lorient und dann wollt ihr nach Hamburg und da wird das Ganze dann abgerundet am 2. Mai. Erzählt mal so von dieser endgültigen Finish von dieser Geschichte, wie das dann ablaufen wird, Melvin.
Ja, am Anfang, als wir uns den Plan gesetzt haben, wir wollen in die Welt segeln, haben wir gesagt, diese Weltumsegelung ist hier in Hamburg, haben wir den Entschluss geschaffen bei mir in der Küche, dass wir es machen wollen und dort wollen wir es auch wieder abschließen. Und deswegen haben wir gesagt, wir werden auf jeden Fall das Boot mit dem Boot nach Hamburg segeln und wollen dann
Eigentlich war es geplant, im City Sportboothafen längsseits an Steg zu gehen, eine Kiste Bier hinzustellen, mit den besten Freunden ein Bier zu trinken und dann in Segelklamotten nach Hause zu duschen und die Weltumsegelung abgeschlossen zu haben. Lennart und ich, wir wohnen beide im Portugiesenviertel, deswegen ist es fußläufig erreichbar. Jetzt ist daraus aber entstanden, weil sich noch viele andere mit eingeklinkt haben, Emilia aus unserem Team daraus ein etwas größeres Ding machen wollte, entstanden, dass wir in die Elbe einlaufen und uns ganz viele Freunde und Bekannte mit Booten entgegenkommen wollen und wir dann in der Hafen City einlaufen werden können und dort eine große Party mit einem DJ auf uns warten wird und wir dort quasi die Weltumsegelung abschließen dürfen.
Ja, voll gut. Also nochmal, wir reden vom Samstag, dem 2. Mai und irgendwie so irgendwas zwischen 13 und 16 Uhr?
Ich glaube, wir sollen um 13 Uhr einlaufen.
Mhm.
Lennart, wie ist das Timing eins?
Was ich auch noch dazu sagen kann, ist, dass Melvin, wie Melvin ja sagte, eigentlich wollten wir mit einer Kiste Bier am Steg stehen und uns des Lebens freuen. Ganz bodenständig und ruhig, wie Melvin und ich es eigentlich am liebsten haben. Aber über die letzten Monate merken wir dann doch, dass wir was viel Größeres geschaffen haben mit dieser Club4D-Kampagne. Viel mehr Leute inspiriert haben und mitgerissen haben. Wir haben so viele Interaktionen auch online gehabt, so viel mehr Kommentare und Likes und Leute, die uns geschrieben haben privat, dass wir auch gesagt haben, okay, wir können nicht einfach nur mit einer Kiste Bier am Steg stehen. Es ist viel, viel größer geworden, als es eigentlich ist und als wir uns vorstellen konnten. Und wir wollen natürlich allen Menschen die Chance geben, mit uns zu feiern, bei uns zu sein und diesen Momentum mit einzufangen, einfach zurück nach Hause zu kommen, nach Hamburg, da wo alles begann. Und ja, da freuen wir uns natürlich riesig ja, drauf.
Ja, schön.
13.15 Uhr öffnet die Brücke am Sandtorhafen. Und dann laufen wir dort ein und um 13.45 Uhr soll dann die offizielle Begrüßung sein, wo wir und Sponsoren und Partner dann ein paar schöne Worte sagen. Also, wer auch immer diesen Podcast hört, ihr seid herzlich eingeladen. Es ist eine öffentliche Veranstaltung. Jeder ist da. Es gibt keinen Eintritt oder Zäune oder irgendwas. Jeder kann kommen und auch gerne auf den Steg kommen. Und freuen wir uns drauf.
Das ist super. Also, ich kann mir vorstellen, dieser Podcast wird viel gehört. Da sind auch viele Hamburgerinnen und Hamburger dabei. Also, 2. Mai, 13.30 Uhr, Sandtorhafen. Könnte eine ganz coole Party werden. Könnt ihr euch vorstellen, dass da dann eben auch Tränen fließen, weil es einfach wahnsinnig emotional ist, weil dieses Monsterprojekt, wenn auch nicht so richtig erfolgreich, aber dann am Ende doch erfolgreich abgeschlossen ist?
Die eine oder andere Träne wird fallen, vielleicht nicht bei mir, Melvin, wir sind da ein bisschen schlecht dran. Ich glaube, viele andere. Es wird ein sehr emotionaler Moment, vor allem, weil wir dann auch wissen, es ist vorbei irgendwie. Und vielleicht, also wir gehen davon aus, dass es extrem viele Leute kommen und hoffen es. Wünschen ist. Ihr seid alle angesprochen, bitte kommt, damit wir diesen Moment zusammen feiern können. Und dann sieht man ja auch nochmal, wie das Ganze gewachsen ist und was wir eigentlich erreicht haben, auch reichweitentechnisch. Weil Social Media siehst du ja immer nur Zahlen und du triffst die Menschen nicht wirklich, du siehst nicht in deren Gesichter.
Ja, ist alles anonym. Mhm.
Und da in Hamburg gehen wir davon aus, dass wir halt die ganzen Menschenmassen sehen, unsere Familie sehen, unsere Sponsoren, alle an einem Fleck, alle zusammen gebündelt. Und nicht an dem Tag mal die Gruppe, an dem Tag die Gruppe. Und dann verschwimmt das ja alles so ein bisschen. Aber an dem Tag wird es wirklich sehr, sehr, sehr groß.
Mhm. Ja, das ist schon intensiv. Melvin, was bei dir?
Ja, ich glaube, das wird sehr emotional. Und Tränen habe ich eigentlich nicht bisher gehabt. Aber ich möchte nicht ausschließen, dass da mal eine Träne kommt.
Ihr habt auch einen richtigen Film produziert, All In. Und Lennart, wenn ich das richtig verstanden habe, hat den deine Partnerin geschnitten. Und den zeigt ihr dann da auch. Erzähl mal ein bisschen was über den Film. Und habt ihr den überhaupt schon gesehen? Also ist er schon fertig?
Ja, also wir haben, es wird mehrere Teile geben. Mhm. Veröffentlicht ist schon die Doku All In, die Emilia Faas, meine Partnerin auch, ja, produziert hat mit dem Material, was wir sammeln konnten, eigentlich seitdem wir angefangen haben zu segeln bis jetzt dem Comeback in Recife. Und am 2.5. werden wir im Zeise-Kino, da kann sich jeder auch ein Ticket kaufen, dann abends nach der offiziellen Veranstaltung einen zweiten Teil zeigen. Und
ja, cool.
Die Doku wird heißen All in Good Time.
Mhm.
Das heißt, wir haben es geschafft, wir haben alles zusammengebracht. Es gibt keine Krise mehr, es gibt keine Unabwägbarkeiten mehr. Wir sind zurück in Hamburg und da wird nochmal so das große Ganze dann gezeigt. Also natürlich, wie entstand die Club 40, wie der Gedanke, wie sind Melvin und ich als Segler entstanden, haben uns geformt, wir haben uns zusammengefunden und auch wie ging jetzt die Regatta zu Ende, wie waren die Emotionen, wie war es hier in Lorient am Steg, wie sind wir über die Ziellinie gefahren, was waren unsere ersten Gedanken. Das ist alles mit in diesem Film dann All in Good Time. Und der wird dann am 2.5. im Zeise Kino ausgestrahlt.
Und ist der nachher dann irgendwie auf YouTube zu sehen oder wie macht ihr das?
Ja, der wird dann auch auf YouTube veröffentlicht. Also die es nicht schaffen zu kommen, auch wenn es schade ist, können sich das dann natürlich auch auf YouTube angucken.
Jetzt habt ihr schon so lange Medienerfahrung auch und trotzdem ist es dann, finde ich, was Besonderes, sich selbst dann und seine Geschichte im Kino zu sehen. Wie geht's euch damit? Euch mittlerweile so, also ihr seid ganz schön groß geworden, ne? Aus den Jungs sind schon ganz schön große Typen geworden. Wie ist das für euch, diese Entwicklung auch persönlich? Sich selbst zu beobachten als die Person, die da plötzlich so gewachsen ist?
Es ist super spannend zu sehen und sehr beeindruckend, was da passiert und medial auch passiert und wie viele Leute das verfolgen und dahinter stehen. Also man wird auch immer mehr angesprochen, ganz besonders auf zum Beispiel einer Bootsmesse so oder kann man schwierig, ohne dass man mit jemandem schnacken muss, mal rüberlaufen. Aber das ist toll, das macht super viel Spaß, weil das ist ja eine Riesenbestätigung für das, was wir machen. Ansonsten berührt mich das persönlich eigentlich weniger, weil mir sind die Zahlen ziemlich egal. Ich freue mich darüber, dass sich Leute dafür interessieren, was ich mache. Aber sonst ist eine schöne Sache, aber es ist, ich hoffe und ich glaube und ich hoffe, dass es persönlich mit mir nichts groß macht. Ich bin immer noch der Melvin, der kleine Segler, der damals Mini-Transat segeln wollte, jetzt wollte er um die Welt segeln und hoffentlich wird er das in 2 Jahren wieder machen.
Wie geht's dir damit, Lennart? Ich weiß, du bist ja auch so wahnsinnig bodenständig, mein Gott, also zu Kopf wird euch das nicht steigen und dennoch ist es natürlich spannend, sich quasi selbst zu beobachten von außen, was da passiert mit einer Person, ne?
Für mich ist es extrem schwer, das so wahrzunehmen, anzunehmen, akzeptieren. Ganz viele, so wie du, sagen uns ja immer, oh, ihr seid so krass, ihr seid so Profisegler und so und was ihr macht, ist so unglaublich und das könnte ich ja niemals und ihr könnt so stolz auf euch sein. Aber wie Melvin schon sagte, wir machen das ja eigentlich, weil es unsere Leidenschaft ist, unser Traum und wir machen es zum Teil ja auch eigentlich für uns und nicht für Reichweite oder Anerkennung oder dafür jetzt die größte Community zu haben. Was auch echt schwer ist dann für unser Mediateam, weil die müssen uns dann immer so drängen, sagen jetzt hier, komm, wir müssen noch ein Video machen und kommt nochmal vor die Kamera und sagt nochmal was Emotionales. Dann überlegt nochmal, was ihr jetzt gefühlt habt in den letzten 20 Minuten. Aber für uns ist es extrem schwer, weil wir es halt einfach für Segeln machen und für auf dem Wasser sein. Ja, ja, und ich glaube, viele, die auch ja diese Leidenschaft Segeln haben, sind jetzt nicht die besten Darsteller und kommunikativsten, sondern wir lieben die Ruhe auf See und das Einswerden mit dem Schiff und der Natur und nicht irgendwo vor der Kamera stehen. Aber wir wissen, dass es dazugehört und wie Melvin auch schon sagte, wir sind sehr dankbar für all die, die uns unterstützen und verfolgen. Und natürlich wollen wir auch diesen Teil mitnehmen und das nach außen kommunizieren und alle Leute mitnehmen, die das genauso feiern wie wir. Und natürlich ist das auch das beste Medium, um andere Leute zu inspirieren. Weil wenn wir da draußen segeln, kriegt ja keiner davon mit, was wir eigentlich da erleben und wie schön das Ganze auch ist. Und wenn wir andere Leute inspirieren und motivieren wollen, das auch zu tun und raus ins Wasser zu gehen und segeln zu gehen, dann müssen wir das ja kommunizieren. Und heutzutage ist halt das Beste, das über Social Media zu machen, über Videos, Bewegtbilder. Und das gehört dazu. Mhm.
Wenn ihr jetzt zurückblickt auf diese ganze Aktion, ne? Also diese vielen Monate mit allen Aufs und Abs, gibt es ein Schlagwort, was euch sofort einfällt, rückblickend auf diese Geschichte? Was fällt dir als erstes ein, Melvin?
Ein Schlagwort, ich glaube, das erste, also ich hatte immer als erstes im Kopf sehr beeindruckend, dass ich alles sehr beeindruckend fand, was da passiert ist, von dem ersten Schritt bis jetzt zu unserer Ankunft in Lorient und beeindruckend auf so vielen Ebenen, weil das Seglerische war einfach nur krass und wir haben Dinge erlebt, die haben wir vorher in unserem Nordatlantik noch nicht erlebt. Und auch das Ganze drumherum, die Menschen, die entstanden ist, die Community, die entstanden ist, das Sponsorennetzwerk, was daraus entstanden ist. Und deswegen beeindruckend ist das Ganze für mich.
Bei dir, Lennart?
ich kann es auch nicht auf ein Wort reduzieren, dafür war die Sache zu groß, aber was mir immer wieder in den Kopf kommt, ist das Finish in La Réunion, wo wir nach einem 600 Seemeilen Rückstand noch Zweiter wurden und richtig Wellen geschlagen haben. Also so viele Leute wie am Tracker hingen, das hatten wir, glaube ich, noch nie. Auch die Globe 40 war völlig baff, der Veranstalter, was da passiert ist online. Und die Resonanz, die Nachrichten, die wir bekommen haben, alles explodierte in einem Ausmaß, wie ich es vorher noch nie erlebt habe. Gigantisch. Wow. Einfach krass. Also das Finish in La Réunion war legendär.
Jungs, auch wenn ihr das immer schwer annehmen könnt und nicht wisst, wie viele Fans wahrscheinlich da wirklich mit euch mitfiebern und so, ich möchte euch auch echt persönlich Danke sagen, dass ihr das macht und das inspiriert und dass ihr das so hinkriegt. Und ich weiß, dass viele so denken wie ich, deshalb von meiner Seite vielen, vielen Dank, macht weiter und ich freue mich jetzt schon auf 2028.
Vielen Dank, Tim, für den Podcast. Ich habe mich sehr gefreut, da zu sein.
Ja, das freut mich. Und für euch draußen nicht vergessen, am 2. Mai könnte eine Riesenparty am Sandtorhafen in Hamburg starten, so ab 13.30 Uhr. Und ich schaffe es leider nicht, aber ich weiß, es wird gut. Deshalb viel Spaß euch.
Ja, seid ruhig schon ein bisschen früher da. Wir werden nämlich von Wedel aus die Elbe hoch segeln und fahren. Und 13.15 Uhr öffnet dann die Brücke. Also wer das ganze Spektakel beobachten will, kommt gerne früher.
Ja, super.
Wir sind da.
Jungs, vielen, vielen Dank. Viel Spaß.
Super, danke dir.
Dankeschön, ciao.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Jeden Freitag neu. Gebt uns gerne Feedback und schreibt an podcast@yacht.de.